Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit mal wieder bei euch sein kann. Ich bin ja des Öfteren am Freitagabend hier und mache den biblischen Unterricht mit eurer Gruppe. Es ist eine ganz tolle Gruppe. Ich freue mich immer, wenn ich Freitagabend kommen kann. Aber auch schön, mal wieder hier bei euch zu sein am Sonntag. Ich möchte aus zwei verschiedenen Übersetzungen meinen Text heute lesen. Zunächst einmal die vertraute Luther-Übersetzung. Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Soweit die Luther-Übersetzung. Ich möchte den Text noch einmal lesen, und zwar nach der Übersetzung die neue Genfer Bibel. Da heißt es so: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Tue Buße und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Es ist ja kaum zu glauben, aber wie wir es eben schon gehört haben, bald beginnt der Weihnachtsmarkt und heute in zwei Wochen ist der erste Advent. Manche kaufen schon einen Adventskalender und bereiten sich auf die Adventszeit vor. Sie wollen die Adventszeit besinnlich begehen und sich jeden Tag überraschen lassen, indem sie ein Türchen an ihrem Adventskalender öffnen. Nun, aus dem Alter einen Adventskalender zu haben, bin ich schon raus, aber meine Schwester, die nur ein paar Jahre jünger ist als ich, die hatte neulich Geburtstag und sie bekam tatsächlich einen Adventskalender geschenkt. Aber einen ganz besonderen Adventskalender, nicht mit Türchen öffnen und wo dann Schokolade dahinter ist, sondern so eine Packung, und an jedem Tag kann man einen Teebeutel ziehen. Und auf dem Teebeutel steht ein Spruch oder auch ein Bibelwort, und somit kann man die ganze Adventszeit ganz verschiedene Geschmäcker von Tee durchlaufen. Mal Vanille, mal Schokolade, mal grünen Tee, mal schwarzen Tee, mal weißen Tee, was auch immer. Man macht aus der ganzen Adventszeit eine Teezeit, klingt sehr besinnlich, und liest dabei jeden Tag ein Wort aus der Bibel. Wie auch immer, wir wollen uns jeden Tag überraschen lassen. Und mit dem Adventskalender wird uns deutlich, was Advent eigentlich bedeutet. Advent heißt, Jesus will jeden Tag bei mir ankommen. Er hat in jedem Tag einige Überraschungen, Beweise seiner Liebe für mich eingepackt und will, dass ich das auch beachte. Er will, dass ich täglich auf ihn aufmerksam werde und meine Liebe zu ihm frisch und lebendig bleibt. Und da sind wir auch schon bei unserer Frage heute Morgen. Wie sieht es mit unserer Beziehung zu Jesus aus? Wie sieht es mit unserer Liebe zu unserem Herrn aus? Ist sie wirklich frisch? Ist sie brennend? Ist sie lebendig? Kann Jesus bei dir noch ankommen? Oder ist die Liebe zu ihm zugedeckt durch alle möglichen Dinge, die mir wichtig geworden sind? So viele Dinge, die eigentlich nebensächlich sind, aber sie stehen im Mittelpunkt und meine Liebe zu Jesus wird getrübt. Wie sieht es mit unserer Gemeinde aus? Kann Jesus noch bei uns ankommen? Sind wir bekannt als Christen, die wirklich aus Liebe zu ihrem Herrn brennen? Wir alle kennen die 7 Sendschreiben und dieses Sendschreiben an Ephesus, an die Gemeinde dort, ist ja das erste Sendschreiben und es ist sehr interessant, die verschiedenen 7 Botschaften, Sendschreiben durchzulesen und durchzustudieren, die Jesus damals an die 7 Gemeinden in Kleinasien richtete. Manchmal, wenn ich die Sendschreiben so lese, frage ich mich, wie würde der Brief von Jesus aussehen, wenn er ein Sendschreiben an meine Gemeinde richten würde in Karl-Viersau? Oder wie würde so ein Sendschreiben ausfallen, wenn ihr hier als Gemeinde Gottes zu Heilbronn so eine Botschaft von Gott bekommt, so eine direkte Botschaft, ein Sendschreiben, wie würde die Beurteilung eurer Gemeinde ausfallen? Jesus macht in Ephesus einen Besuch und er sitzt so am Sonntag im Gottesdienst, er besucht die verschiedenen Kreise, die unter der Woche stattfinden. Er schaut sich das geistliche Leben der Christen dort an und er schreibt hier eine Beurteilung. Und der Gemeindeleiter von Ephesus erhält diesen Bericht aus erster Hand. Und das ist schon etwas, wenn Menschen auf einmal im Licht der Ewigkeit stehen, wenn wir eine Botschaft von Gott bekommen, wenn wir uns selbst plötzlich im Licht Gottes erkennen und sehen, wie die Zustände wirklich sind, dann gibt es keine Möglichkeit mehr auszuweichen oder zu diskutieren. Lasst uns darüber sprechen, wir müssen zusammenkommen, wir müssen ein Komitee bilden und wir müssen mal beraten, wie die Sache aussieht. Nein, wenn wir im Licht Gottes stehen, dann sehen wir plötzlich, wie wir sind, wie Gott uns sieht. Wir bekommen eine Beurteilung von Gott selbst. Jemand sagte, was ich bin vor dir, Herr, das bin ich auch in mir. Dann sind alle Ausweichmanöver am Ende, dann kann ich mich nicht mehr verstecken, dann stehe ich einfach im Licht Gottes. Ja, was wäre, wenn Jesus heute unsere Gemeinden beurteilen würde? Schauen wir uns doch mal dieses Sendschreiben genauer an. Die Beurteilung der Gemeinde Ephesus beginnt mit einem Lob. Die Gemeinde dort ist erstaunlich intakt. Sie läuft so gut, wie wir das heute doch eigentlich bei wenigen Gemeinden vorfinden. 4 Bereiche aus dem Gemeindeleben sind es, die Jesus ganz besonders hervorhebt. Zunächst einmal würde ich sagen, ihre Diakonie, ihre Dienste, Liebesdienste sind sehr vorbildlich. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Ephesus ist eine Gemeinde, die etwas für andere tut. Sie reden nicht viel von dem, was andere tun sollten. Sie tun selbst etwas, ganz selbstverständlich und ohne viel Aufhebens davon zu machen. Sie tun in Ephesus etwas für die Kinder, für die Familien, für die Einsamen, für die Kranken, für die Alleinstehenden, für die Alten. Ihre Liebesdienste sind einfach vorbildlich. Es ist keine träge Gemeinde, es ist eine aktive Gemeinde. Jesus lobt das. Ich kenne eure Werke. Und weiter sagt Jesus, ich kenne deine Mühsal. Das heißt doch so viel wie, ich kenne deine Bemühungen für meinen Auftrag. Mit anderen Worten, der missionarische Einsatz in Ephesus war auch beispielhaft. Sicherlich wurden in Ephesus viele Versuchungen unternommen, um Menschen, die mit dem Glauben an Jesus nicht vertraut waren, zu erreichen. Man hat vielleicht versucht, vielleicht müssen wir noch so vorgehen oder wir müssen noch anders vorgehen. Man hat sich viel Gedanken gemacht und viele Versuche auch ausgetauscht. Wie können wir unsere Umgebung, unsere Stadt mit dem Evangelium erreichen? Ich kann mir gut vorstellen, es gab missionarische Veranstaltungen. Vielleicht hatten sie auch einen Tisch mit Schriften in der Fußgängerzone. Und es gab Glaubenskurse in der Schule des Tyrannus. Das war übrigens die Volkshochschule in Ephesus damals. Jesus kritisiert das nicht. Er sagt nicht, das ist alles hohler Aktivismus. Er sagt auch nicht, mit den Methoden, die er einsetzt, ehrt er meinen Namen nicht. Nein, er sagt, um meines Namens willen tust du das. Das könnte der Herr heute auch nicht von vielen Gemeinden sagen. Um meines Namens willen tust du das. Es ging ihnen nicht darum, dass sie groß rauskommen, sondern sie hatten Jesus vor Augen. Es ging ihnen einzig und allein um den Namen von Jesus Christus. Sie wollten dem Namen des Herrn alle Ehre bereiten. Sie lebten für die Ehre Gottes. Sie hatten die Ehre Gottes vor Augen gehabt. In meiner Gemeinde habe ich in den letzten Sonntagen das Vaterunser durchgenommen und wir sind Schritt für Schritt durchgegangen und die allererste Bitte im Vaterunser heißt ja, dein Name werde geheiligt. Damit muss es beginnen. Dein Name werde geheiligt durch unser Leben, durch das Gemeindeleben, durch all das, was wir tun. Der Name des Herrn soll alle Ehre bekommen. In einem neueren Lied singen wir, wir wollen dich hoch erhoben sehen. Genau darum ging es auch der Gemeinde zu Ephesus. Sie setzte sich ein für den Namen des Herrn. Sie betete Jesus an und alles, was sie taten, sprudelte aus dieser Anbetung heraus. Es ging ihnen um den Namen Gottes. Um meines Namens willen tust du das. Jesus bestätigt das. Das ist nicht blinder Aktivismus, sondern sie tun es um der Ehre Gottes willen. Die Epheser wollten wirklich etwas für den Herrn tun. Auch ihre Geduld ist unschlagbar. Jesus sagt, ich kenne deine Geduld. Du hast in meinem Namen Lasten ertragen und bist nicht müde geworden. Die Christen in Ephesus bleiben dran. In großer Treue taten sie ihre Aufgaben in der Gemeinde. Und jeder, der als Mitarbeiter in der Gemeinde mitwirkt, weiß, wie viel Geduld forderlich ist. Wie oft möchte man alles hinwerfen oder mal die Dinge schmeißen. Aber Geduld tut uns Not. Geduld und Treue. Die Christen in Ephesus, sie waren geduldig. Wenn es Probleme gab, dann hat man diese Schwierigkeiten durchgestanden. Schon viele Herausforderungen, die sich stellten, waren ganz entschlossen angenommen werden. Man gab nicht auf, auch nicht in schwierigen Zeiten. Man blieb treu bei der Sache. Die biblische Ausrichtung ist in der Gemeinde Gottes zu Ephesus auch eindeutig. Jesus sagt dieser Gemeinde, ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es gar nicht und hast sie als Lügner befunden. Im Zentrum der Gemeinde zu Ephesus stand das Evangelium, das Wort Gottes. Die Geschwister dort hielten an der Autorität der Bibel fest. Auch wenn die biblischen Gebote aufgelöst oder biblische Inhalte angezweifelt wurden, sie gingen klar ihren Weg. Ihr Lehrer konnten dort in der Gemeinde nicht Fuß fassen. Auch dann nicht, wenn sie ihre Autorität auf den Herrn selbst zurückführten und sich sogar Apostel nannten. Sie hatten einen klaren Blick von der Schrift her. Die Christen in Ephesus waren tief verwurzelt in Gottes Wort. Und selbst wenn der Teufel als Engel des Lichts auftrat und einige Irrlehrer versuchten einzudringen mit dieser großen Bezeichnung, wir sind Apostel, wir sind gesandt vom Herrn, diese Männer wurden gleich durchschaut und man hat ihnen Widerstand geleistet. Die Beurteilung der Gemeinde Ephesus ist doch eigentlich vorbildlich. Treu im Wort, geduldig, missionarischer Eifer, Liebesdienste. Und doch geht dieses Sendschreiben weiter. Jesus hat eine Kritik zu äußern und die Kritik heißt: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Was fehlt dieser Gemeinde? Hätte sie noch mehr Mission treiben sollen? Fehlten noch mehr Angebote in der Gemeinde? Hätte man noch strenger sein müssen? Hätte man die biblischen Linien noch besser umsetzen müssen? Nein, das alles war es nicht. Jesus verwendet ein Bild. Es ist ein Bild von zwei Verliebten. Verliebte sind Leute, die immer beieinander sein wollen, die nur noch Augen füreinander haben, die sich deswegen so viel zu sagen haben, die sich ihr Leben gar nicht mehr ohne den anderen denken können. Und so ist das bei Verliebten. Und so ist die erste Liebe. Man will immer zusammen sein. Und genau dieses Bild nimmt Jesus nun für sein Verhältnis zu seiner Gemeinde und der Gemeinde zu ihrem Herrn. Und das versteht man in Ephesus gut. Das ist jetzt keine graue Theorie mehr, das ist keine Theologie. Das hatten sie ja selbst erlebt, als das Evangelium nach Ephesus kam. Wie großartig war das damals, als die Botschaft des Evangeliums dort in die Stadt zu Ephesus einbrach. Die Freude und der Frieden, den die Christen dort erlebten, das war eine große Entlastung, denn dort in Ephesus war das Heidentum sehr stark und der Okkultismus. Und diese ersten Christen, sie haben Vergebung ihrer Schuld erlebt und sie brachten ihre Zauberbücher zusammen, so heißt es doch in der Apostelgeschichte, also ihre esoterische Literatur und den ganzen okkulten Kram. Und mitten auf dem Marktplatz in Ephesus gab es ein Freudenfeuer damals, nämlich man hat dieses ganze Zeug öffentlich verbrannt, man war wirklich entschieden, Jesus nachzufolgen, weg mit dem Zeug, das brauchen wir alles nicht mehr. Sie brannten für Jesus. Es ist wirklich mitreißend, wenn man in der Apostelgeschichte liest, wie die Gemeinde dort in Ephesus entstand. Aber das war nun offenbar anders geworden. Sicherlich nicht auf einen Schlag, vielmehr nach und nach, Schritt für Schritt. Vielleicht hatte die Gemeinde es gar nicht gemerkt. Und jetzt steht der Herr vor ihnen und spricht sie an durch dieses Sendschreiben und stellt ihnen die Frage: Hast du mich noch lieb? So wie es am Anfang war? Du hast die erste Liebe verloren. Es ist nicht mehr so, wie es damals war. Hast du mich immer noch lieb? Wir kennen diese Frage. Jesus stellte dem Petrus damals auch diese Frage. Dreimal: Hast du mich lieb? Und hier in diesem Sendschreiben steht Jesus vor einer ganzen Gemeinde und stellt die Frage: Habt ihr mich immer noch lieb? Ja, ihr seid aktiv, ihr setzt euch ein, ihr nehmt mein Wort genau, ihr steht für die Wahrheit. Man hört das ja öfters mal, wie Menschen sagen: Ich kämpfe für die Wahrheit. Ja, Jesus erkennt das alles an. Und dennoch stellt er die Frage: Habt ihr mich lieb? Darum geht es. Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, es gibt viele Fragen, die sich leichter beantworten lassen. Zum Beispiel: Bist du bekehrt? Bekennst du dich zu Jesus? Gehst du regelmäßig in den Gottesdienst? Liest du in der Bibel? Betest du? Arbeitest du in der Gemeinde mit? Das könnten wir alles sehr leicht beantworten, entweder mit Ja oder Nein. Aber das ist hier gar nicht gefragt. Jesus stellt diese Fragen nicht. Jesus sagt: Ich habe gegen dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Hast du mich immer noch lieb, so wie es damals war? Und da verstummt die Gemeinde in Ephesus. Darauf findet sie keine Antwort. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es viele Christen gibt, die so nach einem Regelkatalog leben. Bei manchen Christen bekommt man den Eindruck, als ob das Christsein nur mit Geboten und Verboten zu tun hat. Und man kann so schön abhaken, das habe ich ja alles gehalten, gehe schön in den Gottesdienst, mache auch meine stille Zeit, okay, auch wenn ich manchmal dabei einschlafe, früh morgens. Aber wir versuchen schon, so innerhalb des Rahmens, was so einen guten Christen ausmacht, zu leben. Und darin lässt sich ja irgendwie auch gut leben. Aber Jesus stellt diese Frage nicht, denn es geht im Christsein nicht darum, ob du schön nach Regeln lebst und die Regeln einhältst. Das Zentrum ist deine Liebe zu Jesus. Wie sieht es aus mit deiner Gemeinschaft, mit deiner Beziehung zu Jesus? Diese Sicht hatte die Gemeinde Gottes in Ephesus verloren. Jesus hat das alles anerkannt, was sie taten, aber er sagte, nein, die Beziehung zu mir, darum geht es. Wir müssen das alles aus Liebe zu Jesus tun. Aus der Liebe zu Jesus heraus müssen all diese Werke fließen. Und wenn die Liebe zu mir fehlt, wenn du die erste Liebe verlassen hast, sagt Jesus, dann werde ich kommen und den Leuchter wegstoßen. Man möchte fast aufschreien und sagen, Herr, das ist doch nicht möglich bei so einer Gemeinde, die intakt ist, die so viel tut. Leuchter wegstoßen, das heißt doch, dass es ein Ende mit dieser Gemeinde hat, dass ihr das Leben entzogen wird, dass ihr das Licht verlischt. Äußerlich mag der Betrieb noch eine Weile laufen. Die vielen Veranstaltungen im Gemeindekalender werden auch weiterhin durchgeführt, aber das Eigentliche, das Leben ist weg. Die Gemeinde ist belanglos geworden. Sie ist belanglos geworden für die Welt Gottes, sie ist sogar belanglos geworden für die Hölle. Neulich fragte mich jemand, was hat euer Ort davon, dass es euch als Gemeinde dort gibt? Würden wir es in unseren Gemeinden noch merken, wenn der Heilige Geist sich zurückziehen würde? Ich las neulich, fast zu 80% würden viele Gemeinden es nicht merken. Es würde so weitergehen wie immer. Man hat seine Termine, man weiß genau, wie man den Gottesdienst durchführt, wann man singt, wann man betet, wann die Predigt kommt. Würde man es merken, wenn der Heilige Geist nicht mehr in unserer Mitte ist? Jesus sagt, wenn die Liebe zu mir nicht mehr brennt, dann musst du Buße tun. Wenn du nicht Buße tust, werde ich kommen und dir den Leuchter wegnehmen. Und Gott hat uns doch demonstriert, wie das aussieht. Das sind doch hier keine leeren Worte. Diese ganzen herrlichen Gemeinden, diese sieben Gemeinden, an die die sieben Sendschreiben gerichtet wurden, die gibt es heute gar nicht mehr. Heute herrscht in Kleinasien, also im damaligen Kleinasien, heute Türkei, der Islam. Wir sind dankbar für alle Aufbrüche, die dort geschehen. Aber viele Missionare, die in der Türkei arbeiten, sagen, es ist ein hartes Pflaster. Jesus hat gesagt, diese Entwicklung wird zunehmen und sich fortsetzen. In seinen Endzeitreden hat Jesus gesagt, es wird die Zeit kommen, kurz vor seiner Wiederkunft, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Viele Gemeinden sterben den geistlichen Kältetod. Alles ist kalt geworden. Die Beziehungen sind nicht mehr liebevoll und herzlich. Irgendwie ein Trend, der weitergeht. Das Abgleiten von der ersten Liebe wird etwas Allgemeines sein. Das wirst du überall feststellen. Die Liebe fehlt. Und da müssen wir entgegensteuern. Das wird die Aufgabe sein, die Bewährungsprobe der Gemeinde Jesu. Man rühmt sich der Gemeinde noch und man blickt auch zurück auf die große Vergangenheit. Aber der Leuchter kann vielleicht schon längst weggestoßen sein. Ich liebe Kirchengeschichte. Kirchengeschichte war mein Lieblingsfach auf der Bibelschule. Und wenn ihr meine kleine Bibliothek anschauen würdet, ihr würdet viele Bücher finden zur Kirchengeschichte. Die Zeit der Kirchenväter, Auch im Mittelalter, es war nicht alles finster. Und wenn es auch eine finstere Zeit war, aber in der Finsternis sind die Sterne am deutlichsten zu erkennen. Auch dort gab es Personen, die wirklich Jesus liebten und für Jesus gearbeitet haben, nach ihrer Erkenntnis, die sie damals hatten. Viele Mönche, die auch herumgereist sind, hier in Europa, hier in Deutschland, haben das Evangelium verkündigt. Oder die Reformationszeit, Luther, Calvin, Zwingli. Oder dann später die großen Erweckungen in Amerika durch Wesley und durch Jonathan Edwards und wie sie alle hießen. Es ist gut, in die Vergangenheit zu schauen, aber wir können uns nicht ausruhen, weil wir so eine tolle Geschichte hinter uns haben. Selbst als Gemeinde Gottes, wir können noch so viel reden von dem Bruder so und so und von dem Bruder so und so damals. Ich schätze unsere Geschichte, aber wir können uns auf unserer Geschichte nicht ausruhen. Wie sieht es heute aus in unseren Reihen? Bewahren wir nur noch Regeln, Traditionen oder brennt unser Herz für Jesus, unserem Herrn? Der Herr ringt hier um seine Gemeinden. Wir sind doch seine Leute. Jesus liebt seine Gemeinde. Er verstoßt sie nicht einfach so. Er spricht sie an. Er warnt sie. Er ermahnt sie. Er ruft zur Umkehr, zur Buße. Wisst ihr, es gibt auch eine Christenbuße. Es gibt auch eine Umkehr für Christen. Das ist es, wenn Jesus uns ruft. Komm zurück. Lass dich neu entzünden. Denk doch, wie es damals war, als du mich kennenlerntest, als du anfingst mit mir zu leben. Warum ist alles so trocken geworden? Du darfst umkehren, du darfst Buße tun. Auch an uns Christen ist dieser Ruf. Manchmal denken wir ja, Buße tun, das müssen nur die Sünder, das müssen nur die Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber alle Christen, die trocken, leer und träge geworden sind, werden auch gerufen zur Buße. Das ist ein Liebesruf. Jesus ringt um uns. Der Ausweg heißt zurück zur ersten Liebe. Jesus sagt, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Denke daran, wovon du abgefallen bist. Das Zurückdenken ist hilfreich. Wie war das damals, als ich Jesus kennengelernt habe? Als ich so richtig verliebt in ihm war, als ich voller Neugierde war, als ich es kaum erwarten konnte, wieder in der Bibel zu lesen, im Gottesdienst zu sein oder weiter zu erzählen, meinen Arbeitskollegen oder meinen Schülern von Jesus. Wie hat mein Herz damals gebrannt? Denk zurück. Denk zurück. Und während wir zurückdenken, soll wieder eine ganz neue Sehnsucht in uns aufbrechen. Ich möchte, dass es wieder so wird wie am Anfang. Tu die ersten Werke. Das ist die Ermahnung, die Jesus hier gibt. Was sind die ersten Werke? Es ist ganz interessant, dass die Bibel viel über Dinge spricht, die vor allem anderen wichtig sind. Oft sind diese biblischen Aussagen dann auch ganz direkt mit dem Wort zuerst verbunden. Was sind die ersten Werke? Darüber wollen wir noch ein wenig nachdenken. Zu den ersten Werken gehört Termine mit Gott. Termine mit Gott. Neulich sagte mir jemand, was er alles tut und der Terminkalender bei ihm ist voll. Nebst der Arbeit natürlich ehrenamtlich, ihr kennt das, noch so viel für die Gemeinde, für den Herrn. Und ich sagte ihm, Termine mit Gott sind wichtiger als Termine für Gott. Wenn wir nicht Termine mit Gott haben, dann werden wir auch wenig ausrichten können in den Terminen, die wir für Gott durchführen wollen. Ihr kennt doch die Geschichte von Maria und Martha. Jesus kam zu ihnen. Es war ein herrlicher Sonntagnachmittag vielleicht, wie heute. Die Sonne schien. Und er war eingeladen bei ihnen zum Festessen. Und Martha bereitete wirklich ein schönes Festessen für den geliebten Gast zu. Und sie machte sich viel Arbeit. Maria aber nahm sich Zeit, zu den Füßen Jesu zu sitzen und einfach zuzuhören, was Jesus sagte. Martha war darüber ärgerlich, aber Jesus, er beschützte sie und sagte, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Genau das brauchen wir, diese Termine mit Gott. Stunden am Beginn eines Tages, Stunden am Ende eines Tages oder wie du es dir einrichten kannst, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Wenn wir in der Gegenwart unseres Herrn sind, dann wird die erste Liebe zu Jesus wieder zurückkehren. Zu den ersten Werken gehört auch, dass wir unser Innenleben reinhalten. Im Gespräch mit den Leuten seiner Zeit, die es ganz ernst mit dem Glauben und der intensiven Beschäftigung mit der Bibel meinten, hat Jesus einmal gesagt, ihr könnt das nachlesen in Matthäus 23, ihr müsst zuerst das Innere eines Bechers reinigen, damit auch das Äußere rein wird. Schaut mal, die Frommen damals achteten genau darauf, dass die Ausübung ihres Glaubens nicht zu kurz kam. Sie waren überall zu finden, überall, wo es diese religiösen Veranstaltungen gab. Sie hielten sich an die Gebote und an die Regeln, die sie für richtig hielten. Aber in ihrem Herzen war Bitterkeit und Unreinheit. Und es gab viele Leute, die sie zutiefst verachteten. Und sie waren nicht im geringsten bereit, Kritik und Korrektur anzunehmen und beharrten immer steif und fest auf ihre Meinungen und auf ihre Ansichten und versuchten, ihren Willen bei jeder Gelegenheit durchzusetzen. Und hier sagt Jesus, das Äußere, schön und gut, aber es kommt doch auf das Innere an. Wenn du aus einem Becher trinken willst, dann ist es doch noch wichtiger, dass er innen sauber ist, als dass er äußerlich blank poliert ist und glänzt. Das Innere muss sauber sein. Wir brauchen die gründliche Reinigung unseres Innenlebens, indem wir unser Innenleben durch die Gegenwart unseres Herrn sauber halten. Neulich habe ich mich darüber gefreut. Junge Leute sagten, als sie sich verabschiedet haben, manchmal sagen sie, hau rein. Also, mach weiter, hau rein. Aber neulich hörte ich, wie sie sagten, bleib sauber. Oh, dachte ich, schön. Bleib sauber. Genau das ist der Zuruf. Sauber bleiben. Zu den ersten Werken gehört auch mit der Ankunft des Herrn rechnen. Christen rechnen doch damit, dass das Ziel und die höchste Erfüllung ihres Lebens die Begegnung mit Jesus ist. Wir warten auf seine Wiederkunft. In der Bibel werden viele Beispiele dafür verwendet, wie Christen bereit sein sollen für die Begegnung mit ihrem Herrn. Und das, wenn ich in dieser Erwartungshaltung stehe, hat wieder Auswirkungen auf mein Leben. So wie Johannes es in seinem ersten Brief schreibt, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich oder der hält sich sauber, wie auch jener rein und sauber ist. Hier haben wir wieder den gleichen Gedanken. Eine Testfrage: Wie würdest du heute leben, wenn du genau wüsstest, dass dies dein letzter Tag wäre? Oder wie würdest du heute leben, wenn du genau wüsstest, dass heute der Herr wiederkäme? Beantworte diese Frage und dann lebe so, wie wenn dieser Tag der letzte Tag deines Lebens wäre. Wenn wir uns auf unseren Herrn konzentrieren, dann werden sich die Maßstäbe auf einmal total verschieben. Dinge, die bisher groß und wichtig waren, werden auf einmal ganz klein. Dinge, die Nebensache sind, sollen auch Nebensache bleiben. Aber die wichtigen Dinge im Leben sollen ins Zentrum. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Als ich das Vaterunser jetzt so in meiner Gemeinde behandelt habe, es war so segensreich zu erkennen, zuerst geht es gar nicht um uns. Zuerst geht es gar nicht um unsere Anliegen. Zuerst geht es immer um Gottes Anliegen und um seine Interessen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann erst kommen wir zu unseren Anliegen. Gott muss immer zuerst sein. Darum, Jesus fasst eigentlich diesen Gedanken zusammen, indem er sagt, ich habe es ja eben schon gelesen, ich lese es noch einmal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn du im Reich Gottes lebst, wenn du seinen Willen tust, dann darfst du auch wissen, dass der Herr dich versorgt und dass er dich nicht im Stich lässt. Er wird dir das tägliche Brot geben. Es wird dir alles zufallen, was du zum Leben brauchst. Zurück zur ersten Liebe, das war unser Thema heute. Dazu ruft uns Jesus auf und jeder muss sich selbst prüfen, wie steht es mit meiner Liebe zu Jesus? Wie steht es mit dieser ersten Liebe? Vielleicht musst du auch umkehren und um Vergebung beten und wieder die ersten Werke tun. Vielleicht hast du heute Vormittag eine Sehnsucht bekommen, Sehnsucht nach der ersten Liebe. Vielleicht hast du heute Morgen auch zurückgedacht, die ersten Schritte, die du damals im Glauben getan hast. Wie brannte nicht dein Herz für Jesus? Und heute ist alles so kühl, irgendwie alles so leer geworden. Du darfst zurückkehren. Jesus ruft uns zurück. Jeden Einzelnen, aber auch ganze Gemeinden werden aufgerufen, Buße zu tun, zurückzukehren, die ersten Werke zu tun, sich wieder ganz in Jesus Christus zu verlieben. Zurück zur ersten Liebe. Dieser Schritt zurück kann zum ersten und entscheidenden Schritt nach vorne werden. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Der Herr möge uns helfen, dass wir eine Gemeinde sind, die der Herr nicht kritisiert.